das ist dann auch der Punkt, wo es dann auch für die meisten greifbar wird. Hey, attraktive Erträge, kann der Herr Knäupel da nicht mal irgendwas Konkretes jetzt dazu sagen?
Herzlich willkommen zu Börse at Home, heute direkt vom Frankfurter Parkett, weil Mercedes-Benz 100 Jahre Unternehmensgeschichte feiert. Den gratulieren wir jetzt mal. Also wer sich wundert, warum bei mir hier im Hintergrund die ganze Zeit ein Auto fährt, das ist der Anlass. Ich bin Edda Vogt und heute Host für ein Thema, das in letzter Zeit sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, so in den letzten Monaten, so nehme es zumindest ich wahr, nämlich Covered Call Strategien. Und ihr werdet in den nächsten 30 Minuten erfahren, zum einen, was das ist, dann welche Chancen, aber auch welche Nachteile sie bieten und wie ihr sie umsetzen könnt. Eine Bemerkung vorweg, es gab jetzt einige Fragen im Vorfeld zu konkreten Put, Short Put und Kombinationen mit Covered Calls sehr tief in die Optionen rein. Anton, der Gast heute, wird wiederkommen und dann machen wir das mal ganz dezidiert, wie man sowas selber macht. Heute geht es tatsächlich um die Umsetzung solcher Strategien mit für jeden zugänglichen Vehikeln. Lange Vorrede, herzlich willkommen Anton. Anton Knäupel, er ist unser Spezialist heute für das Thema, hat sich auf Entnahmestrategien spezialisiert, also wie man quasi sein Portfolio so aufbauen kann, dass es einem regelmäßig Einkünfte bietet. Die Bühne ist dir, Anton.
Ja, Edda, danke dir erstmal für die Einladung und für die Chance, heute mit dir gemeinsam zu dem spannenden Thema zu sprechen. Zu dem Thema Mercedes, das war mir ja schon im Vorgespräch, der schöne Clip bei dir im Hintergrund aufgefallen. Also da merkt man dann auch, was langfristige Qualität dann am Ende auch für einen Bestand am Kapitalmarkt haben kann und wie schön sich dann auch die Fahrzeuge weiterentwickeln. Das ganze schöne, angenehme Innovation am Kapitalmarkt, das ist heute auch quasi das Thema, worum es geht. Es geht um laufende, hohe Einkommenserzielung über Covered Call Produkte, ETFs und ETPs im Speziellen. Nicht die manuelle Umsetzung, sondern wie kann ich ein attraktives monatliches Einkommen, möglicherweise auch im Ruhestand oder davor, über die Börse, über solche Produkte quasi passiv erzielen. Und Edda, ich bin schon ganz gespannt auf deinen Fragenhagel gleich und dann auch im Anschluss auf den Community-Fragenhagel. Aber lass mich ganz kurz bitte einen kurzen Firmendisclaimer platzieren für die Rechtsabteilung, damit die auch happy ist. Denn das Ganze ist heute meinerseits natürlich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Kapitalanlagen bergen nicht nur hohe Chancen, wie wir sie heute natürlich auch besprechen, sondern auch Risiken bis hin zum Totalverlust. Und ich arbeite für Income Shares. Das ist eine Marke von Leverage Shares. Alle Aussagen heute sind als offizielle Marketingkommunikation zu verstehen. Da wir selbst Covered Call und andere Optionsstrategieprodukte anbieten, ist natürlich ein Interessenkonflikt vorhanden, kann dementsprechend auch nicht ausgeschlossen werden. Edda, ich freue mich total auf deine Fragen. Wir hatten das Thema ja schon mal vor 2 Jahren mit der Fabienne Lindner. Damals ein bisschen vor seiner Zeit, jetzt so ein bisschen der Hype. Was ist die Frage, die dich als allererstes interessiert?
Ja, warum ist es denn im Moment so ein Hype? Warum rutscht das gerade so in den Fokus von Anlegerinnen und Anlegern?
Das ist eine richtig gute Frage zum Start. Und ich würde eigentlich sagen, das Thema Income Investing, Covered Call Strategien abgedeckt auf über leicht zugängliche Vehikel wie ETFs, das ist gar nicht mal unbedingt sowas komplett Neues. Ich würde vielmehr sagen, das ist so eine Art Flaschenhals oder Ketchup-Flaschen-Effekt gerade in Deutschland und Europa, wo die ganze Zeit eigentlich Druck drauf war und wenn das Bottleneck, der Flaschenhals, die Verengung geöffnet ist, dann entsteht das große Interesse und dass das wahrscheinlich wirklich so ist, zeigen eigentlich die angelsächsischen Märkte, also USA, Kanada, Australien etc., wo das Thema Covered Call Investing schon seit Jahrzehnten sehr, sehr groß ist, auch über die letzten 10 Jahre extrem an Momentum aufgenommen hat und warum jetzt so stark in Europa und in Deutschland, das ist wirklich dieser Ketchup-Flaschen-Effekt. Es gab bisher einfach kaum sinnvoll investierbare Produkte, mit denen man auch diese laufenden attraktiven Einkünfte erzielen kann. Das ist jetzt immer mehr gekommen. Auch große Marktteilnehmer, ich meine, man kennt sie ja, sage ich mal, wenn ich jetzt über JP Morgan spreche, dann ist das jetzt kein absoluter Geheimtipp, dass die was in dem Bereich machen. Gibt es noch andere Marktteilnehmer, die da viel im Bereich Covered Call Produkte jetzt aufgelegt haben. Jetzt ist der Zugang da und dementsprechend steigt natürlich dann auch das Interesse und die Nachfrage. Das ist, würde ich mal sagen, eine ziemlich einfache Erklärung wieder.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe selber mal einen Put verkauft und weiß, wie schwierig das ist, wenn man sich durch solche Optionsketten hangeln muss. Das ist schon sehr Spezialitätenwissen gefragt an der Stelle. Und jetzt machen es die Vehikel ja ein bisschen einfacher. Aber für wen eignet sich das denn? Welcher Typus von Anleger, für wen ist das denn interessant?
Ja, da triffst du den Nagel auch quasi schon auf den Kopf, weil da entscheidet sich dann auch ganz stark, welcher der heutigen Webinar-Teilnehmer jetzt unbedingt noch dabei bleiben muss und wer auch möglicherweise schon direkt abschalten kann. Denn Covered-Call-Strategien in solchen Vehikeln bei ETFs oder ETPs, das ist ganz klar für Anleger etwas, die interessiert sind an laufenden Einkünften, an so einer gewissen verlässlichen Rendite, an ja möglichst wiederkehrenden Ertrag. Umgekehrt überhaupt nicht interessant für Anleger, die jetzt zuletzt die SK Hynix und Samsung und Sandisk am besten noch mit Hebel gehandelt haben und jeden Monat 100% Rendite anstreben. Also das teilt sich da schon ganz klar in die Lager und da kann man dann auch so ein bisschen ablesen. Klar, also für Menschen mit höheren Vermögenswerten ist das spannend, die laufende Einkommenserzielung. Aber auch für Anleger, die einfach ein bisschen erfahrener sind und vielleicht auch in einem gewissen Alter sind, wo auch Verlässlichkeit wichtig ist. Also wenn man jetzt 20 ist, Student ist und mit 1.000 Euro tradet, kann man natürlich auch auf Cost-Strategien setzen. Ist sicherlich auch eine interessante Möglichkeit, um einfach einen verlässlichen Ertrag zu generieren und um gut schlafen zu können. Sicherlich besser als alles mit Hebelzertifikaten zu verzocken. Aber ja, das eine Thema ist der verlässliche Ertrag, auch eher konservativere Anleger. Das andere ist halt die Spekulation. Da ist das Ganze nicht ganz so spannend.
Ja, und das ist ja grundsätzlich, wenn man anlegt, um Vermögen aufzubauen und einen langen Zeithorizont hat, dann ist es ja auch besser, nichts zu entnehmen, sondern also alles ansammeln zu lassen. Aber irgendwann kommt ja der Punkt der Entnahme. Markus Jörgern hat mir letzte Woche was erzählt von extra ETF, dass er, um das mal zu testen, so eine Strategie, also so ein ETF gekauft hat. Und das, was dann ausgezahlt wird, steckt ja direkt per Sparplan in den Dividenden-ETF, um es mal zu testen. Das ist vielleicht auch ein Tipp an jemanden, der noch nicht entnehmen will oder noch nicht ausgezahlt haben will. Aber du sprichst jetzt von regelmäßigen Erträgen, dass es das interessant macht. Wie hoch können die denn sein und in welcher Regelmäßigkeit? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Das ist dann auch der Punkt, wo es dann auch für die meisten greifbar wird. Hey, attraktive Erträge, kann der Herr Knäupel da nicht mal irgendwas Konkretes jetzt dazu sagen? Das ist dann auch schon der Unterschied im Vergleich zu Tages- und Festgeld, die in einem ganz anderen Universum da sind. Dividendenaktien bieten natürlich dann schon mehr, auch Dividenden-ETFs bieten natürlich mehr in der Regel als Tages- und Festgeldprodukte. Und Covered-Call-Strategien sind dann in der Cashflow-Stärke nochmal etwas stärker, attraktiver aus der reinen Cashflow-Höhe. Und Ausschüttungsrenditen zwischen 6% und auch 20% sind dort möglich. Und da gibt es natürlich auch, ist auch klar, wie mit allem anderen, von eher konservativen Ansätzen über moderate Ansätze bis hin zu eher riskanten Ansätzen. Also kann man sich auch vorstellen, da besprechen wir jetzt gleich nachher nochmal. Covered-Call-Strategien gibt es ja auch auf die unterschiedlichsten Basisanlagen. Gibt es ja beispielsweise für Edelmetalle, das ist, würde ich mal sagen, eher die relativ langweilige Variante. Gibt es für Anleihen, ist auch eher unspektakulär. Dann gibt es Covered-Call-Strategien auf Indexanlagen, würde ich mal sagen, das ist eher so ein mittleres, normales Risikoprofil, bis hin dann auch zu Covered-Call-ETFs und ETPs auf einzelne Aktien. Da sind dann natürlich die Ausschüttungen extrem hoch. Umgekehrt ist natürlich auch das Risikoprofil bei jetzt, sage ich mal, einem Nvidia-Options-ETP ein vollkommen anderes als bei einem breit diversifizierten, weltweit diversifizierten Aktienportfolio mit Covered-Call-Ansatz.
Da habe ich auch ein paar Fragen zu, aber vielleicht erklärst du erstmal für diejenigen, die überhaupt nicht wissen, wie das geht, wie wird sowas zusammengebaut?
Total gerne. Also grundsätzlich, eine Covered-Call-Strategie ist relativ einfach zu verstehen, weil im ersten Schritt macht man das Gleiche wie ein normaler Investor. Man kauft sich Bestände an Aktien oder man kauft einen Index-ETF, einen Indexfonds. Also man kauft erstmal ganz normal etwas, wie man es ja sonst auch macht. Der erste Schritt der Covered-Call-Strategie ist ziemlich einfach. Und danach kommt so ein bisschen das, was das Ganze so ein bisschen mehr tricky macht, aber wo dann auch der Spaß im Punkt laufender Cashflow entsteht. Und das ist, dass man quasi auf das bestehende Portfolio aus Aktien, Anleihen oder Edelmetallprodukten, da legt man da drauf so eine Art Versicherungsgeschäft. Und man kann sich das ein bisschen so vorstellen, als würden wir mit so einem Covered Call ETF, wenn wir den besitzen, als wären wir so ein bisschen sowas wie die Allianz. Die Allianz ist ja eine globale Versicherung. Und was macht die Versicherung? Die zieht jedes Jahr ihre Prämien ein, ihre Versicherungsbeiträge. Die zieht jedes Jahr ein. Jedes Jahr wird einfach Geld eingezogen. Egal, ob es Schadensfall gab oder nicht, wird jedes Jahr Geld eingenommen. Ähnlich verhält es sich mit dieser darübergelegten Optionsstrategie, mit dieser Versicherungsstrategie auch. Denn es werden die ganze Zeit quasi kleine Versicherungen, der ETF verkauft die ganze Zeit kleine Versicherungen an beispielsweise institutionelle Marktakteure, die sich gegen Preisschwankungen absichern wollen. Wir können das mal ganz plastisch machen. Beispielsweise, wir haben eine US-amerikanische Pensionskasse, die kein Gold hält, aus verschiedenen Gründen, aber die weiß ja ganz genau, hey, Gold hat eine spannende Korrelation. Angenommen, Gold steigt, dann würde ich davon gerne profitieren. Man kann sich so eine US-Pensionskasse einen Call auf Gold kaufen. Angenommen, Gold steigt auf über 5%. Also steht beispielsweise jetzt gerade bei, sagen wir mal, $4,000, steigt dann auf 4.500 und dann möchte man als Pensionskasse dementsprechend von diesem Preisanstieg profitieren. Man sichert sich quasi potenzielle Preisanstiege bei Gold. Mhm. Und da sind wir in diesem Szenario quasi der Versicherungsgeber. Wir versichern der Pensionskasse eine Art Preisbewegung. Dafür erhalten wir, wie die Allianz, die ganze Zeit eine wiederkehrende Prämie. Und zwar unabhängig davon, ob der Basiswert dann tatsächlich steigt oder ob er vielleicht einfach nur seitwärts geht oder abwärts geht. Und daraus entsteht eigentlich auch schon so eine ganz spannende Dynamik, dass wir, wenn wir den Wertpapierbestand halten und der geht einfach nur abwärts, dann haben wir den ganz normal abwärts gegangenen, im Kurs gefallenen Wertpapierbestand, haben aber on top die Prämie verdient. Im Seitwärtsszenario, also die Kurse sind einfach seitwärts gegangen, dann haben wir auch ganz normal unsere Wertpapiere, haben zusätzlich die Prämie verdient, die man dann entweder reinvestieren kann für mehr Wertzuwachs oder ausschütten kann. Und nur in dem Szenario, wo die Wertpapiere gestiegen sind, verpassen wir dann ein bisschen was vom Wertanstieg. Und das ist auch so, sag ich mal, der Trade-off, in dem wir uns bewegen. Wir haben einen Vorteil im Abwärtsmarkt, wir haben einen Vorteil im Seitwärtsmarkt, kappen uns ein bisschen im Aufwärtsmarkt, also weil dann den im Teil des Kursgewinns erhält dann der Käufer der Optionen, die wir da verkauft haben. Aber wir haben eben immer, und das ist eben der Clou für konservative Anleger, immer in allen drei Szenarien die Prämie verdient und das in der Ausschüttungshöhe, die durchaus mal 1% pro Monat sein kann. Und da liegen wir dann schnell mal bei über 10% jährlich im Ertrag, den man ausschütten kann. Und das ist für viele Anleger, wenn es auch ums Thema Ruhestandsplanung geht oder Thema Teilzeit, vielleicht beruflich ein bisschen kürzer treten, vielleicht möchte man den Kindern helfen, das Studium zu finanzieren. Gibt es ganz viele Gründe, wo so eine kleine monatliche Geldspritze dann doch sehr angenehm ist.
Da passt ein Kommentar von Lars dazu, das möchte ich auch direkt in eine Frage ummünzen. Regelmäßige Ausschüttung heißt aber nicht, dass die stabil sind, das heißt, die sind nicht immer gleich hoch.
Absolut, wir reden hier nicht von einer Tages- und Festgeldalternative, die statt 2%, 10% bietet, sondern wir reden am Ende des Tages trotzdem von einem aktienmarktähnlichen Rendite-Risikoprofil, aber mit dem großen Unterschied, wenn wir es jetzt einfach mal nur mit den Dividenden und mit Kursgewinnen vergleichen, dass Optionsprämien genauso wie Versicherungsbeiträge auch ja viel stabiler sind als erstmal Kursrenditen. Also Kurse, wissen wir, steigen zwar über langfristige Zeiträume, sind aber auf Sicht der nächsten 12 Monate ein absoluter Random Walk. Niemand weiß, also niemand kann das prognostizieren, was auf Sicht der nächsten 12 oder 18 Monate mit Kursen passiert. Das ist eben bei den Optionsprämien ganz anders. Du hast auf Sicht von kurzen und mittleren Zeiträumen extreme Planbarkeit. Also du gehst da immer, sonst verkaufst du die Option ja nicht, wenn du keine Prämie dafür erhältst. Darauf zielt der Kommentar wahrscheinlich auch ab. Du hast natürlich Schwankungen, auch je nachdem, wie sehr auch gerade der Bedarf ist, sich nach etwas zu versichern. Das ist schon so. Und du hast nicht nur diese höhere Verlässlichkeit im Vergleich zu den Kursen, sondern wenn man es auch mal auswertet, im Vergleich zu den Dividenden hat man da ein sehr attraktives Profil, weil Dividenden brechen ja meistens stark ein im wirtschaftlichen Crash. Umgekehrt, im Crash steigt meistens die Volatilität und das ist meistens ein Positiv-Event für Covered-Call-Strategien. Heißt nicht, dass es pauschal sicherer ist, aber es hat auch im Vergleich zu klassischen Dividenden ein attraktives, ergänzendes Profil.
Vielleicht magst du das noch mal kurz erklären, wovon das abhängt, wie hoch diese regelmäßigen Ausschüttungen sind. Du hast es gerade gesagt, dass im Crash steigt die Volatilität. Wie kann man das so als nicht so firme Person verstehen?
Wir machen es mal wieder mit der klassischen Versicherung. Wir nehmen mal wieder die Allianz. Was kostet es, eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung für einen Beamten, der den ganzen Tag im Büro sitzt, abzuschließen, versus was kostet es, eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung abzuschließen für einen Handwerker, für einen Schweißer, der die ganze Zeit auf so mittelgut gesicherten Gebäuden rumbalanciert? Was kostet die Arbeitsunfähigkeitsversicherung? Das eine ist relativ billig, das andere ist ziemlich teuer. Daran kann man auch schon verstehen. Also grundsätzlich die Höhe der Erträge hängt auch mit dem Risikoprofil zusammen. Risikoprofil heißt dann in unserem Beispiel einfach Marktphase, in der wir sind. In welcher Marktphase sind wir denn? Wenn wir jetzt in einer Marktphase sind, wo Gold die ganze Zeit steigt, das Momentum bei Gold ist super positiv, dann ist das Risiko, dass Gold weiter steigt, relativ hoch. Dementsprechend ist die Optionsprämie, die wir dafür erzielen können, auch relativ hoch. Diese gesamte Betrachtung aus Sicht der Wahrscheinlichkeit hat einfach einen Einfluss. Wenn Gold die ganze Zeit steigt, es gibt einfach sowas wie einen Momentum-Effekt oder wenn der S&P 500 die ganze Zeit steigt, es gibt einfach einen statistisch belegten Momentum-Effekt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter hochgeht, ist kurzfristig sehr, sehr hoch gegeben. Nicht garantiert, aber einfach statistisch signifikant gegeben. Und das hat einen Einfluss natürlich, das Momentum. Reine Volatilität hat aber auch einen starken Einfluss. Es gibt da mathematische Modelle für die Bepreisung von solchen Versicherungen, so wie eine Allianz mit mathematischen Modellen ihre Versicherungsprämien kalkuliert, wird auch am Ende der Options, der Covered Call Markt, der basiert am Ende des Tages auf dem Black-Scholes-Modell zur Bewertung von Optionsprämien. Und da spielt die Volatilität eine ganz erhebliche Rolle. Kann man sich vorstellen, wenn man in eine Gleichung die Volatilität reinpackt. Und die Volatilität, die war davor, sag ich mal, auf Normalniveau und hat sich dann verdreifacht im Crash. Dann ist plötzlich ein Teil dieser Gleichung der Berechnung wesentlich höher. Und wenn wir da von einer Multiplikation ausgehen, ist ja natürlich auch, was da rauskommt, an Wert, was die Option haben sollte, wesentlich höher. Gibt's aber noch ein paar andere Faktoren. Zinsniveau hat einen Einflussfaktor. Aber die Volatilität und die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Asset bewegt, das sind die größten Faktoren. Und ja, daraus ergibt sich ja noch diese Charakteristik. Stark steigendes oder stark schwankendes Asset, positiv für die Optionsprämien. Umgekehrt, wenn jetzt beispielsweise der S&P 500 in der Volatilität stark abfallen würde. Volatilität fällt, Index geht die ganze Zeit seitwärts. Der versichert sich denn dann total gerne gegen den schnellen Ausbruch nach oben. Also jeder denkt ja, okay, der läuft jetzt seit einem Jahr weiter. Wahrscheinlich läuft er noch einen Monat weiter seitwärts. Dementsprechend sind dann auch die Optionsprämien gepreist. War jetzt schon eine relativ komplizierte Erklärung. Eigentlich das Entscheidende ist, die Erträge sind ziemlich konstant. Kann man sich diverse ETFs dann nochmal anschauen. Klar, da sind Schwankungen drin, aber im Vergleich zu Kursrenditen eine viel höhere Planung.
Okay, du sagst jetzt logischerweise, an der Börse gibt es außer der Risikostreuung nichts umsonst. Also zahle ich da für diese laufenden Erträge mit einer Begrenzung meiner Teilhabe an Kurssteigerung von dem eigentlichen Investment. In welchen Dimensionen ist das? Also wie kann ich das mir vorstellen?
Das ist schon relativ signifikant. Man muss sich das schon gut überlegen. Also man sollte jetzt nicht, wie es auch manche getan haben, in den MSCI World von einem unserer Mitwettbewerber investieren. Und dann hat man halt die Covered Call-Variante von diesem MSCI World-Produkt gekauft. Und dann darf man natürlich nicht denken, hey, ich habe jetzt die Vorteile von der 8% Ausschüttungsrendite und mache dann auch 20% pro Jahr, wie es jetzt der reine MSCI World getan hätte. Das darf natürlich nicht die Erwartungshaltung sein, sondern eine realistische Erwartungshaltung ist, ja, man macht diesen verlässlichen Ertrag in den Aufwärtsphasen, in den Seitwärtsphasen und in den Abwärtsphasen. Die letzten Jahre haben wir ja vor allem die Aufwärtsphasen gesehen. Aber man macht es eben in allen drei Szenarien, diesen laufenden verlässlichen Ertrag, zum Beispiel 8% pro Jahr. Aber nach oben ist dann schon die Partizipation begrenzt. Heißt nicht, dass man nicht hochgeht, dass man gar keine Kurschancen hat. Aber ist eigentlich relativ einfach. Beispielsweise, man schließt einen Versicherungsvertrag, ein Callgeschäft ab, was zusichert, ich kann 1% in der einen Woche steigen. Dann kann man das 1% mitmachen. Angenommen, der normale Basiswert hat sich das 1% nach oben bewegt, dann habe ich voll partizipiert. Das volle 1% bin ich mit nach oben gegangen. Aber angenommen, ich habe wieder einen Optionskontrakt, ein Optionsgeschäft dort eingegangen, ein Versicherungsgeschäft, was dann 1% in einer Woche zulässt nach oben, Partizipation für mich als Eigentümer, und dann steigt das Wertpapier um 5%. Ja, dann mache ich nur das 1% mit, habe die Prämie kassiert, aber habe mal diesen kleinen Spike nach oben verpasst. Also das ist schon, das gehört auch voll zur Transparenz und dazu, ein Trade-off, wer sagt, ich will hier in guten Zeiten das volle Kursmomentum mitnehmen, das ist es dann auch einfach nicht. Umgekehrt, wer sagt, ich will nicht nur in guten Zeiten Geld verdienen, sondern auch, wenn es nochmal seitwärts geht oder abwärts geht, und da gab es teilweise schon Jahrzehnte, 70er Jahre, ab 2000 war auch ein verlorenes Jahrzehnt mit in vielen Indizes Nullrenditen, und auch von 2007 bis 2012 war es auch nochmal 5 Jahre. Es gibt einfach 5 bis 10 Jahresperioden, wo sich Indizes nicht nach oben netto bewegen. Er sagt, er möchte einfach nicht nur in guten Zeiten voll partizipieren, sondern einen möglichst kursunabhängigen, attraktiven Ertrag erzielen. In guten wie in schlechten Zeiten, so ein bisschen wie in der Ehe. Dann sollte man sich das Thema zumindest mal genauer ansehen.
Wir sprachen jetzt bisher ausschließlich über Covered Call Strategien mit ETFs, also in Kombination mit Indizes. Warum keine Einzelaktien?
Einzelaktien gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Man kann grundsätzlich das Ganze auch erstmal selbst machen. Man kann sich eine Nvidia-Aktie kaufen, und bei einem passenden Broker ist es dann auch möglich, wirklich das Ganze selbst zu machen. Da braucht man kein ETF, kein ETP dafür. Man kann sich eine Nvidia-Aktie kaufen. Man kann dann bei spezialisierten Brokern, die sind ja auch relativ bekannt, das ist ein CapTrader, das ist ein Interactive Brokers, die sind schon spezialisiertere Broker, wo das dann möglich ist. Da kann man dann selbst eine Covered Call Strategie umsetzen. Das produziert dann keine Management-Fee von, keine TER von beispielsweise 0,5% pro Jahr, hat aber dann, das ist auch schon, warum ich selbst, den erheblichen Nachteil, dass das auch laufend einfach Arbeit ist. Das ist ein Unterschied, ob ich jetzt die Nvidia oder die Apple-Aktie einfach nur im Bestand habe, im Buy and Hold, oder ob ich dort jede Woche neue Kontrakte eröffne und dann überlege ich, ob ich das Ganze, diese Option rolle etc. Ist am Ende jetzt auch kein Hexenwerk. Ich sage jetzt nicht, nur weil wir das Interesse haben, unsere Produkte natürlich auch an den Mann zu bringen, sage ich nicht, dass man das nicht kann. Das geht absolut. Aber wenn man das macht, das ist jetzt auch nichts, was man einfach so nebenbei machen sollte, Optionshandeln. Also nebenbei am Handy beim Abendessen, weil das muss schon ordentlich umgesetzt sein. Weil wenn man es nicht ordentlich macht, dann kann da auch mal was schief gehen. Deswegen, wenn man es macht, dann unbedingt diszipliniert bei spezialisierten Brokern zugegeben. Das ist auch wirklich, da stehe ich auch mit privater Meinung komplett dahinter. Für die Masse, über 90% der Menschen werden, sage ich mal, Produkte, die den Part abnehmen, die passende Lösung sein. Einfach weil es unrealistisch ist, dass die Masse der Anleger jetzt noch professioneller Optionshändler wird und das Risiko da auch intelligent managt. Für gewisse Einzelaktien gibt es dann auch Produkte, die das abnehmen. Also es gibt das beides. Es gibt nicht nur S&P 500 Produkte oder Nasdaq 100 Covered Call Produkte, sondern auch für Nvidia. Da bieten wir auch was an. Das ist aber ein ganz anderes Risikoprofil als auf dem Index. Das muss man schon dazu sagen.
Ja, da würde ich gerne was ergänzen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich habe auch, wenn ich das mit Einzelaktien mache, da habe ich noch ein Einzelwertrisiko. Da sollte ich spätestens seit Wirecard, sollte uns das wirklich sehr, sehr bewusst sein, die Aktie, die ich da habe, in die Insolvenz rutscht. Und das ist natürlich jetzt bei einem breit gestreuten ETF was ganz anderes. Aber wir machen das in einer anderen Session, dass wir mal darüber sprechen, wie man das selbst machen kann. Man hat auch ein bisschen das Handicap in Deutschland, dass die wenigsten gängigen Broker, die auch noch die Steuerhistorie vor allem machen, das anbieten zu akzeptablen Preisen. Das muss man ja auch erstmal hinbekommen. Also es ist gar nicht so trivial. Und deswegen bleiben wir mal bei den ETFs, die wiederum diese Strategien abbilden. Wie kriege ich sowas sinnvoll in mein Depot? Also wenn ich jetzt ein bestehendes Depot habe und ich möchte jetzt einen Teil auf sowas umrollen, wie mache ich das?
Relativ einfach. Also wir sprechen ja jetzt wirklich nur über die leicht zugänglichen Produkte, ganz normale europäische ETFs oder europäische ETPs. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Also im ersten Schritt sollte man sich ja natürlich mal Gedanken machen über die eigene Geldanlage. Wie soll mein Vermögen aufgeteilt werden? Wie soll es aufgeteilt sein? Was sind meine Anlageziele? Das sind natürlich die Hausaufgaben, die muss jeder machen. Im Zweifel vielleicht auch mal mit einem professionellen Berater. Im Zweifel vielleicht mal 400 Euro in einen Honorarberater investieren und dann ein sauberes Setup haben. Also gewisse Hausaufgaben sollte man schon machen. Wenn es dann um die praktische Umsetzung geht, ist das eigentlich relativ einfach. Die meisten normalen europäischen ETFs, ETPs, die sind ganz normal bei allen gängigen Hausbanken, Brokern, noch Neobrokern handelbar. Es macht natürlich wirklich Sinn, also wirklich nicht nur auf die Ausschüttungshöhe zu achten, das ist natürlich verlockend. Klar, natürlich die Einzelaktienprodukte haben dann vielleicht noch die höchste Ausschüttung, aber genauso wie du es gesagt hast, Eda, die haben dann auch ein vollkommen anderes Risikoprofil und auch bei den breit diversifizierten Indexanlagen unbedingt nicht nur auf die Ausschüttungshöhe schielen. Ich meine, es geht dann teilweise einfach um Situationen wie den Ruhestand. Das muss ja auch länger als nur ein Jahr halten. Es muss 5 Jahre, 10 Jahre, 15, 20, 25 Jahre halten. Da sollte man schon auf Diversifikation setzen, auf Solidität setzen. Ausschüttungshöhe ist ein wichtiger Faktor. Aber wie mit allen anderen auch, es ist nicht der einzige Faktor, der bei der Auswahl eine Rolle spielen sollte.
Steilvorlage für meine nächste Frage. Welche Faktoren sollte ich denn noch beachten? Es gibt ja inzwischen ein recht breites Angebot an Covered Call ETFs, wenn ich mir davon einen raussuchen möchte.
Also Kosten sind natürlich bei allen Produkten ein relevanter Punkt. Da ist die gute Nachricht, die allermeisten Produkte sind relativ günstig. Die sind alle in diesen typischen ETF-Pricing-Bereichen so zwischen 0,2 bis 0,7% pro Jahr. Also preislich ist es mittlerweile alles extrem günstig geworden für Anleger. Was natürlich wirklich wichtig ist, ist diese Frage des Underlyings, also die Basiswerte. Was habe ich da eigentlich, auf was dann obendrauf die Options- und Versicherungsstrategie gelegt wird? Das ist eigentlich die relevante Frage. Und da sollte man auch keinen Unterschied machen zu sonstigen Vermögensentscheidungen. Es gibt da beispielsweise ein Goldprodukt in Europa. Da sollte man jetzt nicht anfangen, sich das Goldprodukt nur in den Bestand zu legen, weil es hohe Ausschüttungen bietet, sondern man sollte eigentlich im besten Fall Gold für den eigenen Vermögensmix sinnvoll finden und dann sich überlegen, okay, wie will ich Gold spielen? Nehme ich es physisch in den Tresor? Nehme ich vielleicht die verschiedenen anderen, auch am Markt bekannten Möglichkeiten, wie man da über die Börse investieren kann, mit ETCs? Oder will ich das Gold vielleicht einkommensorientiert spielen? Also ich würde wirklich da jetzt keinen Unterschied machen, nur weil es eine hohe Ausschüttung gibt, dass man sich das Asset dann schönredet fürs eigene Depot. Das sollte man auf keinen Fall so machen, sondern überlegen, wo stehe ich, wo will ich mit meinem Geld hin? Was sind gute Anlageklassen? Okay, Gold und Silber, das macht jetzt wahrscheinlich Sinn. Das ist über tausende Jahre etabliert. Und wie möchte ich das dann spielen? Über physisch über ein ETC oder vielleicht über ein Covered Call Produkt. So würde ich vorgehen und so würde ich es auch mit den ganzen anderen Covered Call Ansagen halten. Ich möchte beispielsweise in Tech-Werte investieren und dann nimmt man sich vielleicht ein Covered Call Produkt. Und nicht so über diesen Renditeumweg, was zahlt die höchste Ausschüttung und sich dann so ein bisschen zurechtschustern. Das ist natürlich irgendwo verständlich, weil es attraktiv ist. Das ist auch das, was die Menschen wollen natürlich. Aber die guten Depots, die entstehen dann, wenn man sich vorher eigentlich auch über die Anlageklassen ein bisschen Gedanken gemacht hat, in die man da investieren wollte.
Da gibt es ein paar Fragen jetzt. Wie werden die steuerlich behandelt? Weil wir normale ETPs auch, oder? Würde ich jetzt mal vorweg vermuten.
Also bei normalen ETFs, das ist natürlich keine Steuerberatung hier heute, Disclaimer als Ergänzung, aber nach meinem aktuellen Wissensstand werden die meisten ETFs da draußen die Aktien halten und darauf liegt die Covered Call Strategie. Die werden ganz normal bei deutschen Anlegern wie sonst auch behandelt. Die profitieren von der Teilfreistellung. Ist tatsächlich ein sehr interessanter Fakt. Wie gesagt, keine Steuerberatung heute, aber soweit ich das weiß, sind, wenn man sich das überlegt, also haben beispielsweise 8% Ausschüttung oder 10% Ausschüttung und Erträge aus europäischen ETFs, Aktien-ETFs sind 30% steuerbegünstigt, dann sinkt die Steuerbelastung von 25% plus Soli auf ca. 17% plus Soli. Also es ist ein gigantischer Unterschied, der dann auch bei diesen beispielsweise 8 oder 10% Ausschüttung einen großen Nachsteuerunterschied nach monatlich auf dem Konto ausmacht. Also das gilt für die ETFs. Die ETPs zugegebenermaßen sind in den meisten Fällen, es kommt auf den Fall der Fälle an, aber in den meisten Fällen nicht. Die unterliegen ganz normal der typischen deutschen Abgeltungssteuer.
Ja, ich habe jetzt das ETP als Oberbegriff verwendet, aber du hast natürlich völlig recht. Wir sollten immer unterscheiden, ETF und ETCs und ETNs sind rechtlich ja was anderes. Ja, ein ganz wichtiger Punkt, für die du jetzt antrittst, für die Covered Call ETFs. Ich habe das so rausgehört, dass die Optionen, die da drin sind, die verkauft werden, dass die eine Monatslaufzeit haben. Da gibt es die Frage dazu, hört der ETF irgendwann auf, diese Calls zu verkaufen?
Jeder Anbieter macht das natürlich ein bisschen anders. Ich kann jetzt nur darüber sprechen, wie wir das machen. Wir haben es bisher wöchentlich gemacht, kann sich auch ändern. Manchmal verändert sich die Attraktivität der Laufzeiten, dann gibt es da auch strategische Veränderungen. Aber aktuell in unseren Covered Call Strategien wird da wöchentlich gearbeitet. Ich meine, andere Marktteilnehmer machen es auch wöchentlich oder monatlich. Dann schreibt man diese entsprechenden Optionen, diese Kontrakte, diese Verträge werden gezeichnet. Ja. Ist quasi wie eine andere Versicherung auch, die man privat abschließen kann. Ich kaufe eine Versicherung, hat eine Laufzeit von einem Jahr. Typischerweise wird eine Allianz-Privatversicherung dann automatisch verlängert und ganz so automatisch ist diese Verlängerung in den Produkten nicht. Aber dann gibt es natürlich dann diesen Automatismus, dass dann nach Ende das Ganze verfällt. Man hat die Prämie behalten, Versicherungsvertrag ist quasi weg. Man hat die Prämie aber behalten auf dem Konto. Dann wird einfach ein neuer Vertrag quasi abgeschlossen und hat wieder seine Prämie erhalten und das macht man auf wiederkehrender Basis. Also es ist nicht das Ziel, dass man das aufhört. Man will ja die laufende Cash-Erziehung.
Ja, da geht noch eine weitere Frage ein bisschen tiefer rein jetzt. Die Strategie, wie du es beschrieben hast, hätte sich auf Strategien at the money bezogen und ist das richtig? Also ich bin da jetzt auch nicht so tief im Thema, um das einschätzen zu können. Es gäbe ja noch andere Alternativen. Oder ist es schon wieder zu tief ins Thema, wenn wir uns ja in ein paar Monaten dann wieder treffen und wir reden mal, wie man sowas selber macht?
Wir können den Punkt können wir gerne ganz kurz mit aufnehmen. Es ist schnell abgehandelt. Wir sollten aber unbedingt nochmal zum Thema Short Put nochmal eine zweite Folge machen, weil das ist auch sehr, sehr spannend. Ist tatsächlich von der Rentabilität nochmal ein bisschen höher als Covered Call. Das ist aber Short Put. Eigenes Thema, machen wir nochmal gerne ein eigenes Webinar dazu. Aber jetzt zu der Frage, die Produkte, die wir da in dem Bereich haben, sind tatsächlich stark auf At-the-Money-Optionen spezialisiert. Das heißt, kann man ganz einfach ausdrücken, wir nehmen jetzt einen ETF und der hat ein Portfolio und die Aktien darunter liegen bei 100. Wir halten Aktien, die liegen im Schnitt bei 100 und jetzt kann ich ja sagen, wo lässt sich die Pensionskasse dann partizipieren? Ab welcher Schwelle hat sich's für die Pensionskasse gelohnt? Und dann kann ich sagen, hey, die Aktien müssen 5% steigen, die volle Upside habe ich dann selbst und erst wenn es über die 5% hinausgeht, gehört dann das über die 5% hinausgehende der Pensionskasse. Das ist natürlich für mich als ETF und ETF-Besitzer als Optionsverkäufer ist das natürlich attraktiv, weil hohe Upside, Prämie bekommen und es ist relativ unwahrscheinlich, dass man in einer Woche über 5% Kursgewinn sieht. Also es ist schon selten. Also man wird fast nie Kursgewinne verpassen und hat die ganze Zeit Prämien erzielt. Kleiner Haken, wenn ich bei 5% quasi, das heißt Strike in der Fachsprache, aber wenn ich mich bei 5% vertraglich einige mit der Gegenpartei, dann ist die Prämie natürlich auch relativ gering, mein Cashflow relativ gering, weil die Versicherung weiß auch, in einer Woche 5% Kursgewinn, muss man sich mal überlegen, was das aufs Jahr für ein Renditepotenzial wäre. Also das ist extrem viel pro Woche 5%. Dann ist die Prämie natürlich relativ gering. Und deswegen arbeiten viele mit At-the-Money-Strategien. Auch wir mit At-the-Money heißt, der Kontrakt wird ziemlich nah am aktuellen Preis gewählt. Beispielsweise 1% oder 2%. Ist immer noch ziemlich viel, wenn wir überlegen, wir haben eine Woche und 1% Preispotenzial. Also ich meine, wir haben über 50 Wochen im Jahr, an denen das am Ende möglich ist. Also da kann man immer noch ganz gut mit nach oben partizipieren. Aber das ist am Ende At-the-Money. Also wie stark kann man mit nach oben gehen? Und At-the-Money heißt, ich habe nicht so viel Upside, aber dafür ist die Prämie natürlich total hoch, weil die Pensionskasse weiß, über 1% pro Woche, das geht ziemlich schnell. Ich kann schnell mal 2-3% pro Woche machen. Dann hat sich's auch für die Gegenpartei gelohnt. Das ist dann quasi auch so diese Überlegung. Die haben dann die Produktanbieter. Wie positioniert man sich? Wie wählt man diese Strikes aus, sodass die Prämie attraktiv ist, man trotzdem noch Upside hat? Wir machen bei uns im Haus, wir haben einen relativ starken At-the-Money-Ansatz, weil die Prämien, die laufenden Cashflows dann auch einfach höher sind.
Rein technische Frage von Dana dazu. Gibt es die auch in der thesaurierenden Form oder werden die grundsätzlich ausgeschüttet, diese Covered Call ETFs?
Kommt drauf an. Es gibt mittlerweile, Edda, das ist wirklich verrückt, Covered Call ETFs sind ja eigentlich dafür da, laufende Cashflows zu erzielen. Die sind aber mittlerweile so beliebt, Covered Call ETFs und ETPs, dass es die jetzt sogar schon wieder in der thesaurierenden Variante gibt. Also es gibt Anbieter am Markt, die haben thesaurierende Covered Calls. Covered Call ETFs gibt es einen sehr, sehr großen Anbieter am Markt. Der hat das Wort schwarz, englischen Namen. Der hat da Produkte im Angebot. Wir haben da nichts, aber ja, gibt es mittlerweile auch schon. 95 oder über 95% der Produkte sind aber ausschüttend, weil das ja auch der Kerngedanke dahinter war.
Frage von Johannes. Ob denn Covered Call ETFs, wenn er jetzt der Ansicht ist, der Aktienmarkt würde crashen, das Richtige wäre?
Das ist jetzt natürlich eine sehr timingbezogene Frage und da muss ich, also zum einen keine Empfehlung, will ich gar nicht so konkret beantworten. Ich will es ein bisschen allgemeiner beantworten, weil die Frage an sich schon ganz spannend ist. Also an sich spannend, aber ich mache es mal ein bisschen allgemeingültiger. Und zwar, die Frage ist so ein bisschen aus so einer Timing-Perspektive gestellt. Ich würde eigentlich einen Schritt weiter gehen und sagen, sollte mich das überhaupt interessieren, dieses steigt oder fällt demnächst? Weil das ist ja auch der große Reiz des Ganzen. Wenn ich mich dafür entscheide, ich möchte laufend attraktive Cashflows erzielen, um mein Einkommen aufzubessern, um früher in Ruhestand zu gehen, um in Teilzeit zu gehen, meinen Kindern irgendwas zu ermöglichen, Weltreise, was auch immer. Wenn ich mich dafür interessiere und ich dann auf Covered Call Strategie beispielsweise setze und andere Einkommenserzielungsmöglichkeiten, dann interessiert es ja im besten Fall gar nicht mehr so stark, wo die Märkte hingehen, weil zum einen statistisch belegt ist ein random walk nach vorne der Aktienmarkt, gibt sowieso keine verlässliche Aussage dafür. Also jeder Gedanke darüber ist, wenn wir jetzt nicht im kompletten Hype sind, wie Japan vor 40 Jahren, das hätte man sich denken können, dass das völlig überbewertet war. Ne? Es gibt so gewisse Ausnahmesituationen, wo es eigentlich jedem klar ist, dass es ein kompletter Hype ist. Aber das ist die Ausnahme und in den meisten Fällen sind wir nicht in einem absoluten Hype. In den meisten Fällen ist es auch vorne ein random walk. Also statistisch sollte man sich keine Gedanken darüber machen, was in den nächsten Monaten am Aktienmarkt passiert. Und sollte man sowieso nicht selbst mit Standard-ETFs und mit Covered-Call-Strategien hat man ja sowieso den Marktpreis, eine Ausschüttung, die möglichst unabhängig ist von der Kursentwicklung. Also es ist wirklich, es sollte keine Rolle spielen. Ganz kurze Antwort. Mhm.
Danke dafür. Ja, ich bin auch eine starke Vertreterin des prognosefreien Investierens im Vermögensaufbau. Und dann auch, wenn man es verzerrt, spielt ja genau in die gleiche Richtung. Wenn ich keine Meinung zum Markt mehr zutraue, dann sollte ich auch nicht drüber nachdenken, in welcher Phase ich das jetzt tue, was ich für gut halte. Lars wendet ein, die Covered Call Strategie hat vor allem in der Recovery-Phase nach einem Crash in der Regel erhebliche Nachteile im Hinblick auf den Return.
Da hat der Lars erstmal ja tatsächlich ein typisches Phänomen aufgegriffen von der Covered Call Strategie und das ist genau das, was wir eigentlich vorhin auch schon mal angeschnitten haben. Immer dann, wenn Märkte sich in einem Aufwärtsmarkt befinden, hinkt man den Standardanlagen, den Standard-ETFs oder Standardaktien hinterher. Und das ist eben auch nach dem Crash der Fall. Also beispielsweise Finanzkrise, es ging 2-3 Jahre abwärts und dann ging es jahrelang bergauf. Dann habe ich ausgehend vom niedrigen Punkt wieder eine schlechtere Upside-Partizipation. Das führt dann häufig dazu, das kann man relativ simpel so sagen, dass die unveroptionierte Variante, die nackte Variante quasi, die ist schneller wieder auf altem Hoch und die optionierte Variante, die braucht ein bisschen länger, um wieder aufs alte Hoch zu gehen. Aus Kursperspektive, anders sieht es aus, wenn man reinvestierte Dividenden als Gesamtperformance der Anlage betrachtet. Da ist das nicht mehr so einfach zu sagen. Es gibt diverse Fälle, wo Covered Call Strategien in längeren Korrekturphasen auf Gesamtrenditebasis schneller, also weniger Gesamtverlust haben auf Gesamtrenditebasis, weniger Volatilität haben und auch schneller wieder alte Hochs erreichen. Also es kommt darauf an, betrachten wir jetzt nur die Kursentwicklung, betrachten wir die Gesamtrendite. Aber grundsätzlich hat der Lars schon recht, du hast dann nicht so dieses total elastische nach oben Schnipsen, sondern du hast dann auch wieder dieses, ja, man arbeitet sich dann halt wieder nach.
Versteht sich ja von selbst, wenn mein Aufwärtspotenzial begrenzt ist, dann ist ja auch klar, dass das Underlying, also der investierte ETF oder Einzelaktie, natürlich viel schneller sich nach oben bewegen kann. Und Lars bat uns auch nochmal darauf hinzuweisen, das möchte ich wirklich auch explizit nochmal tun. Natürlich habe ich bei solchen Strategien ein Einzelwertrisiko, also ein Verlustrisiko. Jetzt muss sich aber jede von uns fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass alle 500 US-amerikanische Aktien im S&P 500 insolvent gehen? Wie wahrscheinlich ist es, dass die 600 Aktien im Stoxx Europe 600 insolvent gehen? Aber natürlich, klar, auch solche Strategien haben ein Einzelwertrisiko. Im Zweifel ist es halt dann der ganze Index.
Es ist also nicht sicherer, was wir heute besprochen haben, als ein ganz normales Aktienengagement über Fonds, ETFs oder Einzelaktien.
Jetzt würde ich noch eine letzte Frage von Klaus nehmen. Was passiert, wenn der Callpreis erreicht wird und das Underlying geliefert werden muss? Verkauft ihr dann einen Put oder kauft ihr das Underlying wieder, das im der abgebildeten Index vorgegeben ist?
Also der ganz normale Ablauf. Ich kann es jetzt mal so beschreiben, wie es normalerweise wäre und dann sage ich mal, wie es die meisten ETF und ETP-Anbieter machen. Der normale Ansatz wäre, dass, sage ich mal, der Preis ist so stark gestiegen, dass jetzt die Versicherung quasi ein Anrecht hat. Die Pensionskasse hat jetzt ein Anrecht auf ihren Gewinn. Dann würden wir zum vereinbarten Strike-Preis, da hat man sich ja geeinigt auf diesen vertraglich zugesicherten Preis, würden wir zu diesem Preis unsere Bestände verkaufen und erhalten auch für diese kompletten Bestände den vereinbarten Preis. Also normalerweise würde man dann plötzlich am Wochenende einen Riesenhaufen Geld bekommen. Und dann würde man am nächsten Montag wieder die Sachen kaufen, die Aktien oder die anderen ja, Basiswerte kaufen und dann wieder ein Versicherungsgeschäft machen. Das wäre der normale Ansatz, wie ihn dann auch teilweise Privatanleger umsetzen. Ist aber nervig, produziert Kosten, macht eigentlich keinen Spaß. Ständig die Bestände weggebucht zu bekommen und dein Geld, das ist nicht so sinnvoll. Und das ist auch ein riesiger Vorteil von automatisierten Strategien, von ETFs oder ETPs, die sowas umsetzen. Typischerweise, also häufig, verfallen über die Woche dann die Option wertlos, hat man einfach die Prämie behalten, Bestände behalten, Option wertlos, am Freitag ist alles fertig. Angenommen, der Strike ist erreicht, machen das alle Anbieter, die ich so kenne, so, dass dann einfach die Option, der Vertrag wird einfach zurückgekauft. Also man kauft dann einfach die Option zurück und hat natürlich die Versicherung einen Profit gemacht, weil der Vertrag ist dann am Freitag mehr wert als am Montag. Das ist exakt dieselbe Dynamik, als hätten wir die Bestände abgetreten. Exakt gewinnmäßig ändert das nichts, bloß dass wir uns dieses Tauschen hin und her gespart haben. Das heißt, im Fachjargon heißt das Rollen. Option wird gerollt. Also wir kaufen die quasi von der Pensionskasse exemplarisch mal zurück und eröffnen dann nächste Woche was Neues. Das macht's smoother in der Abwicklung, weil wir die ganze Zeit unsere Bestände halten und einfach nur die Option darüber machen. Genau, ich glaube, das ist jetzt sehr plastisch geworden.
Sehr verständlich. Vielen, vielen Dank dafür und für deine ganzen Erläuterungen zu dem wirklich interessanten Thema. Ich fasse es mal kurz zusammen. Strategien, die interessant sind für Leute, die regelmäßig Einkommen beziehen möchten aus ihrem bereits aufgebauten Vermögen, ist jetzt spannend geworden und ein Trend, weil es ausreichend Produktangebot gibt, Märkte, unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Ausstattung. Und man hat den Vorteil einer regelmäßigen Ausschüttung. Man hat aber natürlich auch Risiken da drin. Zum einen ist vor allen Dingen Teilhabe am Gewinn, am Kursgewinn begrenzt. Und zum anderen muss ich natürlich bedenken, dass ich auch immer noch das tatsächliche Risiko habe, der Werte, die da abgebildet werden von den ETFs, die da eigentlich drin sind, vom Ursprungsindex. Trotzdem ist super, super interessant. Und wir machen da weiter, würde ich sagen, in ein paar Monaten, wenn du Lust hast. Und dann sprechen wir über die Short-Put-Strategien. Und je nachdem, wenn da Interesse ist, gibt uns doch bitte Feedback. Können wir ja auch tiefer mal reingehen, wenn man es wirklich mal selber machen möchte.
Super gerne, Edda. Das machen wir total gerne. Ich habe mir vorhin schon eine Notiz gemacht. Ich melde mich dann wieder dazu. Ich bin schon ganz gespannt. Also ich finde, die Zuschauerzahlen und die ganzen vielen Fragen, die sprechen ja für uns. Heute haben wir einige live eingeschaltet. Ich bin schon ganz gespannt, was dann in Zukunft bei dir im Hintergrund läuft, was dann das nächste Mal bei dir Premiere feiert oder Jubiläum.
Gut, danke dafür. Nächste Woche kommt Thorsten Tief vom Aktienfinder und er spricht über Einzelaktien, die er spannend findet. Alles Gute bis dahin und bewahrt einen kühlen Kopf an der Börse.
Danke.